Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke.
Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Lucia Wocko, der langjährigen Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin der Oberhavel-Kliniken in Oranienburg. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit ist Lucia Wocko außerdem Leiterin des Netzwerkes Gesunde Kinder Oberhavel. Nach 25 Jahren vor Ort ist sie damit für Generationen von Kindern und Eltern die freundliche und fürsorgliche Vertrauensperson in sensiblen Momenten. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Lucia Wocko. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Wocko.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Wir fangen traditionsgemäß mit 5 Eingangsfragen an. Und die erste, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wo findet man Sie denn üblicherweise?
Üblicherweise auf der Kinderabteilung im Krankenhaus Oranienburg. Bin eher selten in meinem Büro, was natürlich auch im Krankenhaus ist, aber in dem historischen Teil vom Krankenhaus, was ja über 100 Jahre alt ist. Die Kinderabteilung hat ja im Erdgeschoss eine schöne neue Station. Neu ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu.
Ist alles relativ.
Bis jetzt 2000 sind wir ja eingezogen in das neue Haus. Davor waren ja so einzelne Pavillonbauten. Da, wo jetzt die Tagesklinik für Psychiatrie ist, da war früher die Kinderabteilung. Und wir mussten, wenn ein Kind zum Röntgen musste, natürlich ins Haupthaus, musste man immer über den Hof. Oder der Kreissaal war da, wo jetzt der Geschäftsführer sitzt zum Beispiel. Und jetzt haben wir alles in einem Haus. Und das ist richtig schön. Da waren die Fördermittel mal gut angelegt.
Da hat sich auch viel verändert, ne? Also ich war ja gerade zur Eröffnung der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn ich mich recht erinnere.
Das war jetzt die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. Genau, das ist ganz neu.
Also und offenbar geht es ja dann sowieso auch dann noch weiter. Also der auch der Standort, ich sag mal in Krisenzeiten, man redet viel über Krankenhäuser. Mindestens sind hier mutige Verantwortungsträger, die doch dem Standort weiterentwickeln wollen. Also das spüre ich deutlich auch, wenn ich ja persönlich gar nicht in der Verantwortung bin. Denn Träger ist ja nicht die Stadt, sondern der Landkreis. Das wissen Außenstehende gar nicht so sehr. Ne? Also das ist auch nicht sehr, sehr intuitiv, muss man zugeben. Aber das muss man dann einfach wissen. Frau Wocko, haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg?
Ja, also ich würde sagen, die Havelpromenade, die Wege an der Havel, das ist am schönsten. Also mein Lieblingsort ist eigentlich mein Arbeitsort, wo ich bin. Aber ich fahre jeden Tag von der S-Bahn in Lehnitz mit dem Fahrrad an der Havel lang. Ich finde, das ist sehr schön ausgebaut und man kann jeden Tag die Natur genießen auf Hin- und Rückweg.
Ich darf Sie, glaube ich, outen. Sie sind keine wohnhaft Oranienburgerin. Also zwar gefühlt sind Sie eine Oranienburgerin und ich glaube, große Teile ihres Lebensmittelpunktes finden ja hier sowieso statt. Insofern weiß ich mal gar nicht, wo man so die Grenze ziehen sollte. Also ob man hier seinen Wohnort haben möchte. Also ein Stück ihres Herzens schlägt hier in der Stadt. Genau. Aber sie wohnen eigentlich woanders, ne?
Ich wohne eigentlich in Pankow, genau, in Berlin-Pankow.
Ja, habe ich auch schon gewohnt. Das kann man so gut
aushalten, ja.
Ist auch ein schönes Stückchen der Erde.
Ich wohne weiter draußen in Buchholz.
Auch schön.
Also ja, so ein bisschen ländlich schon und ruhig.
Was ist denn Ihre früheste Erinnerung an Oranienburg?
Das KZ Sachsenhausen und der Schlosspark, der damals noch nicht so schön war.
Können Sie zeitlich mal einordnen? Wann war das ungefähr?
Oh, das, jein, also das ist ja, ja, da war ich ja Kind. Da müsste ich in der vielleicht 6., 7. Klasse gewesen sein. Oh.
Das ist schon ein paar Tage her.
Das ist schon ein paar Tage her, genau. Ist schon sehr lange her.
Aber dann haben Sie ja doch einen relativ nahen Bezug zu Oranienburg. Sie sind ja nicht in Berlin aufgewachsen, ne?
Nein, ich bin in der Lausitz aufgewachsen. In Wittichenau habe ich gewohnt, den größten Teil der Kindheit. In der Nähe von Hoyerswerda, damals Bezirk Cottbus. Niederschlesische Oberlausitz heißt das jetzt und gehört jetzt zu Sachsen.
Meine Mama kommt auch aus deinem Haus, ist aus der Ecke Bautzen, aber das ist
ja, ja.
Wir sind durch
euer 30 Kilometer von Bautzen entfernt.
Ist doch so nah, ja?
Ja, ja, ja.
Also ich kann mich erinnern, dass wir oft mit einem Trabi durch Hoyerswerda durchgefahren sind. Und ich habe es jetzt aber nicht als die schönste Stadt irgendwie in Erinnerung.
Genau, es ist ja auch nicht. Das war ja die sozialistische Wohnstadt, wo lauter Neubaublocks waren, die jetzt zum großen Teil wieder abgerissen waren. Aber die Leute haben gern da gewohnt, weil sie Fernheizung, Warmwasser.
Warmwasser auf Wand. Hm.
Da gab es ja noch Badeofenheizen einmal in der Woche.
Da kann ich mich überhören. Das gab es in meiner Kindheit auch noch. Haben Sie denn sowas wie einen lokalpatriotischen Werbespot, also etwas, was es mal verdient hat, besonders erwähnt zu werden?
Ja, also ich bin ganz stolz auf das Netzwerk Gesunde Kinder und ich finde, Oranienburg hat ein breites Spektrum an Ehrenamtsangeboten und ich würde natürlich gerne Werbung für die ehrenamtlichen Paten des Netzwerkes Gesunde Kinder machen. Patinnen sind es ja zumeist. Und da können wir auch immer wieder neue gebrauchen. Wir haben über 100 Paten, Patinnen, die junge Familien begleiten. Und das finde ich ganz toll. Aber dass ich da jetzt einen Werbeslogan habe.
Das so ist schon genau so verstanden, wie Sie es gesagt haben. Natürlich wollte ich da sowieso noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Habe ich schon gedacht, irgendwie, dass Sie das erwähnen. Dann müssen wir uns auch noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um mal zu beschreiben, was das Netzwerk Gesunde Kinder ist. Aber ich bin gleich fertig mit den Eingangsfragen. Die Block haben wir gleich geschafft. Was ist Ihr Lebensmotto oder Ihre Regel Nummer 1?
Nicht unterkriegen lassen.
Was bedeutet das? Gab es schon Hürden in Ihrem Lebenslauf?
Ach, gab es ganz viele. Aber ich kann ja mal die Oranienburger Hürden beschreiben. Als ich ich hatte eine andere Chefarztstelle.
Ja.
Wo, ganz woanders. Und bin Weihnachten nach Hause gefahren. Hatte schon überlegt, ob ich mein Haus in Pankow verkaufe. Und dann habe ich die Annonce gelesen, Oranienburger Kinderabteilung sucht einen neuen Chefarzt, neue Chefärztin.
Wann war das?
Das muss 98 gewesen sein. Hm. Und dann habe ich also hier angerufen im Krankenhaus, im Sekretariat von Herrn Troppens und habe gefragt, ob die Bewerbungsfrist schon abgelaufen ist oder ob ich noch was hinschicken könnte. Und da hatte ich den Chef persönlich dran und der meinte, nein, ist noch nicht abgelaufen, Sie können noch was schicken. Und dann habe ich also Bewerbung geschickt und angerufen, ob es angekommen ist, war ja noch nicht so mit Internet so. Und da war die Sekretärin böse mit mir und hat gesagt, 11 Seiten haben Sie geschickt, meine Faxrolle ist alle. Das war schon mal das Erste. Das Zweite war...
Darf ich ganz kurz... Ja, ich muss kurz mal dazwischen grätschen, weil gestern hatten wir einen Kreditvertrag bei uns und der musste sofort zur Bank und die Mitarbeiterin meinte, das muss unbedingt mit dem Fax versendet werden. Und dann haben wir uns alle angeguckt und überlegt, wer kann hier eigentlich faxen? Also ich selber hätte nicht gewusst, wie man einen Fax überhaupt noch sendet. Irgendwie früher war das noch was Normales. Wir haben dann noch jemanden gefunden, der Faxe senden konnte. Aber für die Jugend, Faxe ist so die E-Mail von vor längerer Zeit, aber man benutzt es teilweise heute noch. Und man hat eben auch beim Papier ausgedruckt und manchmal auch ein bisschen mehr.
Oh, das kann man wahrscheinlich nicht so leicht knacken wie eine E-Mail. Wahrscheinlich ist das deshalb mit der Bank, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, aber ja gut. Also es wird noch gefaxt nach wie vor.
Naja, das war ja 98, was ich jetzt gesagt habe. Und jetzt wird immer noch gefaxt, okay.
Ich habe übrigens auch geschaut, also in Ausnahmefällen, ne? Also das ist jetzt nicht mehr der normale Dienstweg. Und ich habe auch gestaunt, Herr Dr. Troppens, der war damals auch schon Geschäftsführer. Das ist ja dann auch schon ein paar Tage, ne, der dann im Amt ist. Ja, schöne Grüße.
Mach ich gern.
Was haben Sie noch für Hürden, ja?
Naja, die nächste Hürde war dann, ich war dann eine Einstellung zum Vorstellungsgespräch. Und vor mir waren zwei Männer dran. Die kamen mir entgegen. Und die kannte ich. Und da dachte ich, ach du Heimatland. So, und wusste ja dann nicht, ob ich genommen werde, ob ich mich dafür entscheide oder so. Und dann habe ich mich dafür entschieden und dann hatte ich meinen ersten Arbeitstag hier und die Sekretärin guckt mich an und sagt, ach, wir wollten aber lieber einen Mann haben.
Das sagt Ihnen jetzt Gesicht, das kann man ja denken.
Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, aber deshalb lasse ich mich jetzt nicht umoperieren.
Ich finde es auch spannend, dass du eine Frau sagst. Also...
Wollte lieber einen Mann. War aber dann später kein Problem.
Also Sie haben sich vertragen dann später?
Wir vertragen uns immer noch.
Sie arbeitet immer noch bei Ihnen?
Nein, nein.
Aber sie haben noch guten Kontakt.
Ja. Mhm.
Ja.
Vielleicht wollte sie mich testen.
Ich glaube, das ist auch die berühmte Brandenburger Herzlichkeit.
Ja, ja. Also das ist die Brandenburger Direktheit. Und die kann man aber nicht genug schätzen. Man weiß immer, woran man ist.
Ja, ich bin ja ein bisschen zwiespalten, wenn ich ehrlich bin. Also ja, das ist so. Also ich kann es alles einordnen. Aber ich höre immer wieder Geschichten von Leuten aus anderen Teilen der Republik, die auch manchmal ein bisschen verstört sind von unserer direkten Freundlichkeit. Und ein
bisschen mehr Höflichkeit und Verbindlichkeit wäre manchmal schön. Stimmt schon. Da ist schon was dran.
Ja, eben. Wir können auch, da ist auch noch manchmal ein bisschen Luft nach oben. Aber so sind wir, was sind. Ja, genau. Man muss uns so nehmen. können Sie mir so ein bisschen Ihren Lebenslauf? Also Sie sind in der Lausitz geboren.
Ja, genau. Dann bin ich in Wittichenau, in meinem Heimatort, zur Schule gegangen. Hoyerswerda war EOS, also was jetzt Gymnasium ist. Und dann habe ich in Berlin studiert, Medizin studiert, an der Humboldt-Universität und habe viele Jahre an der Berliner Charité gearbeitet. Ich glaube, 12 Jahre waren es insgesamt.
Mhm.
Und
war Ihnen schon immer klar, dass Sie Kinderärztin werden wollen?
Nein, ich wollte alles Mögliche werden.
Aha.
Unter anderem wollte ich in der 11. Klasse, da gab es irgendwie eine Sonderaktion, es gab wohl keine Journalisten in der DDR, verkürztes Abitur, Job in Merseburg und ihr könnt gleich arbeiten und so. Und dachte ich, oh, das mache ich. Und dann hat aber mein Klassenlehrer zu mir gesagt, ja, welche Zeitung würdest du dir denn vorstellen? Und dann habe ich, natürlich meinte ich dann Wochenpost, NBI, war ja damals ein bisschen was. Meinte, aber hast du denn Beziehungen? Habt ihr Beziehungen? Wenn nicht, dann liest dir mal die Lausitzer Rundschau durch. Von vorne bis hinten und dann sag mir mal morgen, ob du das wirklich machen willst. Dann habe ich mir das durchgelesen und habe dann gedacht, ach nö, eigentlich nicht. Und war das dann weiter alles offen, wollte gerne Biologie studieren. Mein Vater wollte, dass ich Förster werde, zum Beispiel. Und
warum? Weil er selber Förster war, oder?
Nö, der hat im Forstbetrieb gearbeitet.
Ja.
Und ja, die Natur hat mich natürlich immer schon fasziniert. Und dann habe ich gedacht, was mache ich wirklich, was würde ich am liebsten machen? Ja, Kinderärztin. Und dann habe ich darauf hingearbeitet.
Also während des Studiums?
Nee, während der Schule, also während des Abiturs.
Mhm. Also dann war doch relativ frühzeitig schon klar, wie ja, in welche Richtung.
In Ende der 11. Klasse ungefähr.
Also ich kenne Leute, die auch noch mit Ende 30 noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie sich dann entwickeln wollen. Das war ja dann doch relativ konsequent.
Ja.
Warum Kinderärztin?
Es hat mir Spaß gemacht mit
Kinderärztin. Also Ärztin oder schon ganz speziell Kinderärztin?
Kinderärztin.
So genau wussten sie schon. Weil.
Kann ich jetzt gar nicht so genau begründen. Habe ich mir gut vorgestellt, sowas gerne machen würde.
Das ist ja dann auch
Kindern gerne helfen, Kinder gesund machen.
Ja. Das ist ja dann auch sehr gradlinig, ne? Also, wenn man so früh so einen Weg konsequent geht.
Ja.
Und der auch keinen einfachen Weg geht.
Ja, es war ja irgendwie so, zu DDR-Zeiten wurde man, glaube ich, irgendwie gelenkt in irgendwelche Richtungen, weil ja immer irgendwie was geplant wurde, aber ich habe es irgendwie geschafft. Habe dann meine Ausbildung an der Charité gemacht, meine Facharztausbildung.
Mhm.
Ja, und dann habe ich eine Weile Hämatologie, Onkologie und allgemeine Pädiatrie gemacht. Das war eine ganz gute Grundlage für hier, weil früher war es ja so, dass in den großen Krankenhäusern die komplizierten Fälle waren und in den kleineren nur die einfachen Fälle und man an den kleineren Krankenhäusern nicht so viele Möglichkeiten hatte. Jetzt ist das ja ein bisschen anders und die kleinen Häuser haben auch Möglichkeiten. Zum Beispiel bin ich ganz dankbar, dass ich hier in Oranienburg ein Kinderschlaflabor aufbauen durfte. Und da auch untersuchen wir unsere eigenen Frühchen nach mit Atemstörungen, mit Schlafstörungen oder auch zugewiesene Patienten.
Ich muss mal ganz kurz fragen, jetzt haben die drei Fachbegriffe genannt. Ich habe sie mir auch notiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sauber aussprechen kann, aber Sie dürfen nicht zu viel voraussetzen, dass man genau weiß, was
Hämatologie.
Was ist Hämatologie?
Das sind Bluterkrankungen. Und dann habe ich noch Onkologie gesagt. Pardon, das ist immer das Fachchinesisch. Das ist Kinderkrebsmedizin sozusagen.
Ja.
Und später habe ich dann noch die Subspezialisierung Pneumologie gemacht. Das sind Lungenerkrankungen bei Kindern.
Mhm.
Und so ein bisschen mein Hobby ist die Kinderschlafmedizin.
Und Allergologie habe ich mir auch noch dazu geschrieben.
Ja, das spielt bei der Pulmologie, also bei der Lungensache, damit rein.
Okay.
Das ist jetzt kein extra Gebiet von mir, aber das gehört mit dazu.
Aber auch alles auch mit dem Schwerpunkt Kinder?
Ja, immer mit dem Schwerpunkt Kinder. Das heißt, nein, eine Ausnahme gibt's noch. Nach der Wende ist ja die Kinderzahl sehr stark zurückgegangen. Und da haben wir uns gesagt, können wir weiter Kinderärzte bleiben? Wird es überhaupt noch genug Kinder geben? Die Geburtenzahlen sind steil nach unten gegangen, ungefähr so fast wie jetzt. Jetzt gehen sie auch nach unten. Und da konnte man sich die bisherige Tätigkeit als praktischer Arzt anerkennen lassen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich könnte auch als praktischer Arzt arbeiten. Nannte sich Europraktiker. Überall in Europa als praktischer Arzt. Es hat mich irgendwie beruhigt, dachte ich. Also wenn es keine Kinder mehr gibt, muss ich halt Erwachsene betreuen.
Aber dazu kam es ja nie.
Dazu kam es nie. Nee, aber ich habe die Urkunde. Könnte ich immer noch machen.
Aber im Zweifel bleiben sie uns als Kinderärzte mal.
Ja, es gibt ja jetzt auch so viele spezielle Sachen. Da müsste ich mich ja erstmal noch ein bisschen weiterbilden.
Ja, ja. Man soll die nie sagen. Aber
ja, genau.
Also, sie haben ja wirklich so einen Namen. Also, jeder weiß, wer sie sind. Das sind den Eindruck habe ich wirklich. Muss man nicht lange erklären. Und also, sie sind wirklich das Gesicht so für ja, Herausforderungen im Zusammenhang mit medizinischer Kinderbetreuung. Und also, man sieht ihn auch an, so dieses Bedürfnis, also schwierige Themen anzunehmen. Also man hat ja immer nur eine grobe Vorstellung davon, was sie so für Geschichten erlebt haben und was sie für Erfolge feiern oder auch wo sie Misserfolge begleitet haben. Und die ist ja dann in ihrem Bereich alles sehr eng auch beieinander manchmal.
Zum Glück überwiegen die Erfolge, aber Misserfolge blenden natürlich auch nicht aus.
Ja.
Der Mensch ist kompliziert und nicht alles klappt gut.
Und im Laufe der Jahre, da werden einige Geschichten auch gewesen sein.
Ja.
Aber ihr Herzensthema und ist das Schlaflabor, die Entwicklung des Schlaflabors, das hat sie vorhin angerissen.
Genau.
Also in Oranienburg gab es vorher kein Schlaflabor. Jetzt kenne ich Schlaflabor nur bei älteren Leuten in der Regel.
Bei Schnarchern,
wo wie jemand irgendwelche Atemaussetzer in der Nacht hat und und mit diesen großen Maschinen und also habe ich auch bei mir im Bekanntenkreis, ich musste übrigens auch mal zum Schlaftest gehen, bin aber offenbar ein sehr, sehr guter Schläfer. Also, die war dann auch beruhigt dann danach. Aber Schlafmedizin im Zusammenhang mit Kindern, was bedeutet denn das?
Ja, also Kinder haben ja auch Atemaussetzer. Also Frühgeborene zum Beispiel haben noch ein unreifes Atemsystem. Das ist also noch nicht so regelmäßig. Die machen dann auch Atempausen. Und dann geht die Sauerstoffsättigung runter, dann wird das Gehirn vielleicht schlechter versorgt, das Herz schlägt langsamer. Das sind gefährliche Situationen. Und da muss man dann manchmal auch genau einschätzen, gibt es ein Medikament dagegen, zum Beispiel Koffein, so wie Kaffee, wirkt zentral anregend, kriegen die Kinder eine Zeit lang, haben dann diese Störung nicht mehr. Und dann möchte man ja irgendwann das Medikament auch wieder absetzen. Und dann kann man natürlich im Schlaflabor, das ist ja eine feinere Untersuchung, als einfach nur so ans Überwachungsgerät hängen, kann man dann eine gute Entscheidung treffen. Kann man sich jetzt leisten, das Medikament schon abzusetzen nach 4 oder 6 Wochen? Und später machen wir dann manchmal noch eine Untersuchung, ob es, wenn es abgesetzt ist, wieder Atempausen macht. Und Abfall der Sauerstoffsättigung, Atempausen würde man ja vielleicht noch sehen, aber wie ist die Versorgung des Gehirns in der Nacht, die Versorgung des Gehirns des Kindes? Weil die meisten Sachen, die so passieren, also plötzlicher Kindstod zum Beispiel, sind ja nachts. So zwischen 2 und 4 ist die gefährlichste Zeit. Und da möchte man ja schon eine gewisse Sicherheit einbauen. Und da hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren viel getan. Die Kinderschlafmedizin ist entwickelt worden. Es gibt viel bessere Überwachungsgeräte, viel bessere Technik. Also bevor ich hier in Oranienburg angefangen habe, gab es hier noch diese werden jetzt im Internet recht preiswert vertrieben, sind aber nicht so gut, meiner Meinung nach, diese Angel Care Matratzen. Und jetzt kann man so einen kleinen Clip an den Finger oder an den Zeh machen und ein bisschen EKG aufkleben. Und da hat man eine super Überwachung mit Speicher, kleines Gerät, nicht viel größer als 2 Handys. Und das Gerät alarmiert, wenn irgendwas Bedrohliches ist. Das finde ich schon toll. Also wir filtern Patienten raus, die das benötigen und untersuchen, bieten auch vielen Kindern, die bei uns als kranke Neugeborene und Frühgeborene aufgenommen sind, bieten wir auch so eine Kontrolluntersuchung an.
Ich habe eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat, die habe ich herausgelesen, dass noch im Jahr 2005 850 Fälle von Kindersterblichkeit im Zusammenhang mit Schlafen, ich weiß nicht, ob pro Jahr in Deutschland?
Pro Jahr in Deutschland.
Und jetzt sind wir aber bei unter 200.
Wir sind jetzt schon unter 100, wir sind schon bei 82 gewesen. Also das ist toll, aber das ist jetzt nicht das Verdienst der Schlaflabore, sondern das ist das Verdienst der Kampagne Rückenlage zum Nachtschlaf.
Ach, das war früher gar keine Selbstverständlichkeit.
Nein, es gab sogar mal eine Zeit lang, da war ich noch in der Ausbildung, also will jetzt nicht sagen, wie lange das her ist, da ist die Bauchlage empfohlen worden, und zwar wegen der Hüftentwicklung. Also wenn die Hüften so ein bisschen breit gestellt sind, regt das die Hüftkopf, also die Knochenentwicklung, gut an. Und das ist gut, und da haben die Orthopäden das empfohlen. Alle Kinder wurden in Bauchlage gelegt aufgrund dieser Empfehlung, und dann gab es die sogenannte Bauchlagekatastrophe. Die Anzahl der plötzlichen Kindstode ist nach oben geschnellt. Und dann hat es eine Weile gedauert, ehe man herausgefunden hat, woran das liegt. Und dann hat man Statistiken gemacht, die Kinder, die tot aufgefunden wurden, in welcher Lage. Und dann war also die häufigste Lage die Bauchlage. Und die sicherste Lage die Rückenlage. Und dann hat man beschlossen, also wir empfehlen allen die Rückenlage. Später drehen sich ja die Kinder, aber zu Anfang.
Denn wenn sie einfach gar keine Chance haben, sich zu bewegen und
ist nur irgendwie verrutscht. Die können sich noch nicht drehen. Und in Bauchlage haben sie vielleicht eine leichte Matratze, sinken mit der Nase in die Matratze tief ein, können sich kaum bewegen oder atmen immer hin und her. Entsteht ja, die Ausatmenluft hat ja Kohlendioxid. Wenn man das wieder einatmet und wieder einatmet, ist wie so eine Art Narkose. Dass man sich selbst in Narkose versetzt und dann gar nicht mehr atmet. Das ist die Gefahr. Und man hat also große Kampagnen gemacht, und irgendwann ist es dann auch zur Forderung erhoben worden, dass bei der U2, also bei der zweiten Vorsorgeuntersuchung, die meist noch in der Geburtsklinik stattfindet, dass es Vorschrift ist, die Mütter darüber zu beraten. Rückenlage, kleinen Flyer mitgeben, was man alles nicht machen soll, rauchen, möglichst auch kein Co-Sleeping, also das Kind mit im Bett haben, wenn man selber schläft, dass man nicht drauf liegt. Keine zu weiche Matratze, keine großen Kuscheltiere, kein Kopfkissen, was das Kind sich über den Kopf ziehen kann. Und möglichst auch schlafen im Schlafsack, damit man nicht das große Kissen über die Nase sich ziehen kann.
Dass das Kind im Schlafsack hat.
Dass das Kind im Schlafsack schläft.
Co-Sleeping heißt
Weil es zusammen mit dem Kind in einem Bett schlafen. Das ist ein bisschen umstritten, viele Kulturen machen das, aber es gibt immer wieder Aufwind.
Ein Beistellbett.
Das ist ja okay. Also sicherster Platz ist Extrabett im Elternschlafzimmer oder eben dieses Beistellbett. Aber wir hatten neulich mal eins, da ist das Beistellbett nicht verankert gewesen und das Kind ist runtergefallen. Also aus zwischen Mutterbett und Kinderbett rausgerollt. Ja, das Schädelhirntrauma ist dann auch nicht schön.
Ja, was alles passieren kann, ja.
Ja, na jedenfalls war das oder ist es eine der erfolgreichsten Geschichten durch einfache Methoden, die Rückenlage beim Neugeborenen und jungen Säugling.
Ja, und ja noch gar nicht so alt. Also, dass man jetzt so in den letzten 100 Jahren noch das eine oder andere zugelernt hat.
Ist noch keine 100 Jahre her. Ich würde sagen, es ist so 30, in den letzten 30 Jahren gewesen.
Ja.
Also, als ich hier angefangen habe, waren es ungefähr noch 1250 pro Jahr.
Mhm.
Ja, ein bisschen später, also vor 2005 war das.
Ja.
2005 haben wir übrigens unser Schlaflabor hier eröffnet, das Kinderschlaflabor.
Ach, deswegen habe ich die Zahl aus 2005.
Deshalb hatten Sie die Zahl wahrscheinlich. Und davor gab es hier kein Kinderschlaflabor, aber in Berlin-Buch. Und der Dr. Tümmler, der sich damals dann niedergelassen hat, hat dann eins in Birkenwerder betrieben. Und als der in Rente gegangen ist, entstand so ein bisschen ein Vakuum. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine interessante Sache. Ich werde mal fragen, man braucht ja teure Technik dafür. Richtig teure Technik. Und die ist zum Glück genehmigt worden.
Und jetzt ist Oranienburg so eine Art Kompetenzzentrum für Kinderschlafmedizin, oder?
Na, unter anderem haben viele Krankenhäuser, also ich glaube, Nauen hat auch ein Kinderschlaflabor. In Berlin gibt es mehrere Kinderschlaflabore. Aber hier wäre eben nichts gewesen. Ich glaube, Neuruppin hat auch keins. Nee, Neuruppin hat keins.
Wenn, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade junge Eltern auch zuhören. Was kann man denn jungen Eltern mit auf den Weg geben, so aus medizinischer Sicht? So, jetzt spreche ich mal ganz global. Also sie haben ja viel.
Also der Schlafraum soll nicht zu warm sein.
Ja.
Also möglichst so 18 bis 20 Grad, also nicht 25 Grad. Dann Rückenlage. Die Rückenlage ist das wichtigste Kriterium. Die Matratze soll nicht zu weich sein, falls das Kindchen sich dann doch mal dreht, dass nicht die Nase einsinkt. Und eben im Schlafsack schlafen. Nicht rauchen.
Klingt unter Selbstverständlichkeit.
Und pimpeln. Ja, das sind lauter Selbstverständlichkeiten. Aber wenn man das immer wieder propagiert, hat sich gezeigt, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Wenn man das von über 1000 Kindern in Deutschland pro Jahr, die verstorben sind am plötzlichen Kindstod, auf unter 100.
Ja.
Das ist schon eine tolle Sache. Man hat ja immer mal zwischendurch gedacht, jetzt haben wir die Ursache gefunden, zum Beispiel EKG-Auffälligkeiten oder im Moment werden auch bestimmte Enzymauffälligkeiten. Sicherlich sind das irgendwie alles Kinder gewesen, die ein bisschen empfindlicher sind als die anderen. Der Mensch ist ja ganz kompliziert aufgebaut. Aber wenn man durch so eine einfache Maßnahme wie Rückenlage zum Nachtschlaf, dann ist es doch toll, dass man die retten kann.
Aber es klingt so logisch, dass Kinder natürlich mit ihrem beschränkten Bewegungsapparat, dass die alles, was Luft bekommen muss, natürlich möglichst nicht gestört werden darf. Aber da musste man auch erst drauf
kommen. Da könnte ja auch die Seitenlage gut sein. Aber eigentlich hat sich gezeigt, das waren die statistischen Daten, dass die Rückenlage die sicherste Schlafposition ist.
Bei Kindern, bei Erwachsenen ist, glaube ich, dann.
Bei Erwachsenen ist anders, da will man die Rückenlage vermeiden. Da habe ich übrigens ein lustiges T-Shirt von einer Firma zugeschickt gekriegt, so als Werbung. Die verkaufen das. Ich weiß nicht, wie teuer, weiß ich nicht, aber über 50 Euro, sage ich jetzt mal. Ein weißes T-Shirt und hinten ist so ein dicker Balken ungefähr so längs. Und der soll verhindern, dass der Mensch, der erwachsene Mensch, der Schnarcher, sich auf den Rücken legt und dann schnarcht. Also der kann dann nur auf der Seite liegen oder auf dem Bauch.
Man muss sich aufpassen, dass meine Frau nicht.
Dass sie nicht zuhört und ihnen das zu Weihnachten schenkt.
Also tatsächlich, es soll vorkommen. Ich glaube es nicht. Und wie gesagt, war ja Schlafmediziner, so muss ich auch mal vorstellig werden. Und da wurde mir auch dann nachgewiesen, dass ich an sich nicht schnarche. Meine Frau sieht das aber ganz anders irgendwie. Und angeblich auch immer, wenn ich auf Wolken liege. Und insofern habe ich ab und zu mal die Finger an der Seite. Das T-Shirt kann mir da helfen, ja.
Ja, das könnte Ihnen helfen, aber das ist jetzt schon vorgesehen für jemand anders.
Ich guck mal.
Sonst hätte ich es hergebracht.
Das wird es ja noch zu jedem irgendwo zu bekommen sein. In der Zeit, in der Sie, das ist ein Beispiel, wie sich die Medizin weiterentwickelt hat, oder können Sie da noch mehr so berichten?
Nein, es gibt natürlich viel mehr zu berichten, aber das ist doch eine sagenhafte Erfolgsgeschichte.
Es ist eine sagenhafte Erfolgsgeschichte,
so.
Ja.
Wenn ich so an den Beginn meiner Ausbildung zurückdenke, muss ich sagen, dass viele neue diagnostische Methoden entwickelt wurden, zum Beispiel das MRT, davor das CT, davor der Ultraschall.
Ist alles so neu, ja?
Das ist alles relativ neu. Als ich Ausbildung gemacht habe, gab es schon Ultraschall, aber es war noch nicht so verbreitet wie jetzt. Und CT war gerade im Kommen und dann MRT, das sind tolle Methoden, die nicht so eingreifend sind. Aber was, glaube ich, die größte Veränderung jetzt für die Kinder war in der Kinderschlafmedizin, ist, dass die Eltern mit dabei sein können. Also ein Elternteil beim kranken Kind, das gab es ja früher auch nicht. Die Kinder waren alleine da, auch die kleinen Kinder. Nur gestillte Säuglinge hatten die Mutter dabei. Und da hat sich doch sehr viel getan zum Wohle der Kinder. Und Kinder, die lange im Krankenhaus bleiben mussten, hatten sogenannten Hospitalismus, soziale Deprivation. Also die waren gestört, weil sie zu wenig Kontakte hatten. Das Personal hat sich zwar bemüht für die chronisch kranken Kinder, aber
können aber keine Mama ersetzen.
Können ja niemals die Eltern die Mama ersetzen. Und es waren ja auch immer wechselnde Personen. Es ist ja immer Schichtdienst bei den Schwestern zum Beispiel, die sich wirklich auch viel um die chronisch kranken Kinder gekümmert haben. Aber da muss ich sagen, dass die Eltern mit dabei sein können, dass das sozusagen Normalität geworden ist, bis zu einem gewissen Alter natürlich. Das ist schon eine große Errungenschaft für die Kinder. Nicht. Mal abgesehen von allen tollen Medikamenten, die erfunden wurden gegen verschiedene Krankheiten.
Es ist doch das ein oder andere besser geworden.
Ja, ja. Es ist vieles besser geworden. Man kann vieles behandeln, was man früher nicht behandeln konnte. Ja. Es hat sich viel zur ambulanten Medizin eigentlich hin entwickelt, also dass man nicht mehr so lange im Krankenhaus sein muss. Und Kinder, die nachts beatmet werden müssen bei bestimmten chronischen Erkrankungen, können zu Hause beatmet werden, eine Hauskrankenpflege. Also das finde ich schon toll, dass sowas möglich ist.
Also man muss sich auch manchmal bewusst machen, ne? Also man schwärmt ja gerne von dem, was mal früher so gewesen ist, und früher war jetzt auch nicht alles schlecht, aber
nein.
Kann man einfach mal feststellen, also wir haben uns schon so ein bisschen weiterentwickelt. Also
ja, da hat sich schon viel getan, aber man darf jetzt auch nicht so viel erwarten, weil der Mensch ist kompliziert.
Ja.
Und die Evolution hat ja auch eine Weile gebraucht, um uns in der Form hervorzubringen, und wir ändern uns ja nicht so schnell. Wir können jetzt nicht irgendwie den Menschen haben, wo man aufs Knöpfchen drückt und dann bist du wieder gesund. Das hätten viele gern, aber das geht halt
ja, klingt gut, ja.
Ja.
Ja, mir ist gerade eine Sache eingefallen. Also ich beispielsweise war natürlich bei der Geburt meiner beiden Töchter dabei gewesen. Mhm. Und haben mit meinen Eltern dann darüber auch gesprochen, die beide kein sonderliches Verständnis dafür hatten. Weil meiner Mama war das noch so gewesen, dass natürlich der Papa da also schon weit weg sein kann. Also waren die auch beide einig gewesen. Mhm. Und es war auch früher wohl völlig normal gewesen, ne, dass der Papa dann bei der Geburt nichts zu suchen hat. Finde ich, ist also auch ein Fortschritt, weil das natürlich.
Das gehört mit da rein, dass die Eltern dabei sein können.
Ja.
Ab Geburt. Dass der Vater mit dabei sein kann, die Mutter unterstützen, das Kind vom ersten Augenblick ansehen. Ich glaube, da hat man auch eine ganz andere Beziehung.
Das ist einer der wichtigsten Momente im Leben überhaupt, ne?
Mhm, ja.
Ja. Also, hätte ich auf gar keinen Fall darauf verzichten wollen. Und meine Frau und Audio, meine Kinder haben sich, aber da war ich dann auch sehr dankbar, dass das heute so eine Selbstverständlichkeit ist. Und ja.
Ja, oder die Labormethoden, die möglich sind. Das haben wir ja bei Corona gesehen. Man kann einen DNA-Test, innerhalb von Stunden hat man das Ergebnis. Hm. Ganz genau differenzieren, was es ist. Das konnte man ja viele Jahre gar nicht.
Ich habe jetzt versucht, in dem letzten Podcast übrigens das Thema Corona zu vermeiden. Weil,
können also, wir jetzt auch vermeiden von mir aus gerne.
Nee, aber vielleicht mal ganz kurz, würde es mich schon mal interessieren. Weil wenn man mit jemand aus der Gastronomie spricht oder aus dem Künstlerbereich oder so, das war eine, oder eigentlich für wen war es nicht eine ganz schreckliche Zeit, und ich glaube, wir haben auch alle versucht, es so gut wie geht zu verdrängen. Also kommt dann schon so wahnsinnig weit weg vor. Aber trotzdem, umso weiter es weg ist, umso mehr kommen auch immer so Diskussionen von wegen, also dass da auch mit ganz viel falsch gemacht wurde bestimmt auch, aber ich glaube auch, im Rahmen dessen, was man beurteilen konnte, was man sehen, wissen konnte, wurde auch ganz viel, weil wusste ja keiner, was jetzt der Königsweg ist. Können Sie einschätzen oder haben Sie eine Meinung dazu, ob man also aus medizinischer Sicht da mehr richtig oder mehr falsch gemacht hat in der Zeit?
Na, das will ich mir nicht anmaßen. Also wir haben ja mit den Kindern nicht so sehr viel schwere Fälle gehabt.
Ja.
Gott sei Dank. Die Kinder waren wie leicht erkrankt, mit Grippe erkrankt. Ach,
das war ja auch typisch für Corona, dass
ja, ja,
das die Älteren getroffen hat.
Dass eher die Älteren getroffen hat. Es gab ja auch Wellen, wo mehr die Jüngeren betroffen waren. Zum Beispiel, als ich im zweiten Studienjahr war, war die russische Grippe. Da sind vorwiegend die Jungen gestorben, also die Jugendlichen, die älteren Kinder.
Mhm. Noch nie von gehört.
Ja, das wurde ja auch gar nicht propagiert. Ich war damals übrigens im zweiten Studienjahr und es wurde das Studium unterbrochen und alle Medizinstudenten wurden über die Berliner Krankenhäuser verteilt. Ich habe in Berlin studiert, an der Humboldt-Uni, und einige mussten auch nach außerhalb. Ich zum Beispiel musste in Henningsdorf Dienst machen, auf der Chirurgie. Und wir haben auch keine Masken getragen und niemand hat uns gesagt, dass wir die gefährdete Gruppe sind. Aha. Wir haben halt ausgeholfen, so gut wir konnten und dann ging es weiter mit dem Studium. So, und ob jetzt viel falsch gemacht wurde, ja, sicherlich muss man das mal gut auswerten. Es sagt uns ja niemand, dass es die letzte Pandemie war. Und wir haben auch gelernt, dass die Hygiene uns regiert, manchmal ein bisschen zu sehr für mein Gefühl. Aber es hat auch gezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass man viel machen kann. Ich glaube, dass die Medizin auch besonders für die Erwachsenen sehr viel gemacht hat. Also, dass so viele Kinder, so viele erwachsene Patienten mit Lungenproblemen an die künstliche Lunge kamen, in Berlin zum Beispiel, konnte ich das ein bisschen überblicken. Das wäre ja früher gar nicht möglich gewesen, dass also in kürzester Zeit ganz viele Patienten beatmet werden konnten mit der künstlichen Lunge, die sonst gar nicht überlebt hätten. Die Todesrate war ja immer noch hoch genug.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch, kurz vor Corona gab es ja diese schwere Grippewelle, die ist auch nicht groß propagiert worden. Ich glaube, da waren so ungefähr 25.000 Tote in Deutschland. Und da hatte ich eigentlich erwartet, dass als Lehre davon dann die Kinder alle geimpft werden gegen Grippe. Aber nix war, dann kam Corona. Es gibt ja zum Beispiel einen Grippeimpfstoff, den man nur in die Nase gibt. Einmal im Abstand von 4 Wochen Nasenspray. Und dann könnte man schon die Grippelast ein bisschen senken. Das wäre doch mal eine gute Idee gewesen und eine gute Geldanlage, meiner Meinung nach.
Also Impfpflicht ist ja auch so ein Thema, worüber jeder irgendwie eine Meinung hat und jeder kann irgendwie auch bei Google mal fragen und sich selber irgendwie seine Argumente.
Kann man aber auch schlimme Sachen lesen.
Ja, das glaube ich ja eben. Also das finde ich ja gerade so gefährlich, ne? Also dass wir jetzt auf alle Medizinexperten sind. Also meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, wenn eine Impfpflicht für, also wie viele Krankheiten haben wir beherrscht oder sogar ausgerottet, weil es eine Impfpflicht gab. Und heute, wo sowas ja fast gar nicht mehr geht, ist mein Eindruck, machen wir uns das Leben vielleicht auch selber ein bisschen schwer. Kann das sein?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass es große Errungenschaften gibt, dass zum Beispiel Krankheiten wie Pocken ausgerottet
werden, ja, genau.
Poliomyelitis, dass es bestimmte Sachen...
Aber doch nur wegen einer Impfpflicht damals.
Wegen einer Impfpflicht, ja. Also ich bin kein Impfgegner, ich bin ein Impfbefürworter. Und die Bevölkerung in Oranienburg, also die Kinder sind relativ gut durchgeimpft, muss ich sagen, Gott sei Dank. Manchmal, wenn ein Unfallkind kommt und gar nicht gegen Tetanus geimpft ist, ist mir richtig schlecht zum Beispiel, weil das kann man immer noch nicht gut behandeln und da gibt's immer noch eine hohe Anzahl von Todesfällen, wenn man die Erkrankung bekommt, zum Beispiel, oder Diphtherie, ist auch so ein Schreckgespenst, was durch die Impfung zurückgedrängt wurde und wiederkommen könnte und nicht gut behandelbar ist oder wo das Antitoxin gar nicht mehr in Deutschland hergestellt wird. Ja. Es wird immer Erkrankungen geben, sogenanntes Replacement, wenn die eine Erkrankung zurückgedrängt ist. Im Moment sind wir ja dabei, alle Neugeborenen, wo die Eltern es möchten, gegen RSV zu impfen.
Das heißt?
Also es ist eine Erkrankungswelle, die so ähnlich wie die Grippewelle alle 2 Jahre schwer die Kinder betrifft, wo besonders Frühgeborene dann auch beatmet werden müssen und wo auch reife Neugeborene in ihren ersten 3 Lebensmonaten längere Zeit im Winter am Krankenhaus sein müssen, am Sauerstoff hängen müssen und dann auch ein höheres Risiko für Asthma haben. Und da ist jetzt seit diesem Jahr ein neuer Impfstoff auf dem Markt, den die Neugeborenen schon kriegen können, der ein Jahr vorhält. Davor gab es auch schon einen Impfstoff, der musste aber alle 4 Wochen in der Saison gegeben werden, in der Wintersaison. Das sind natürlich alles sehr teure Sachen. Und es gibt noch einen Impfstoff für Mütter. Ich finde es ja eigentlich praktischer, wenn die Mütter in der Schwangerschaft geimpft werden.
Mhm.
Dann sind sie selber nicht krank und das Kind hat noch die Antikörper, die die Mutter bildet, noch ein paar Monate. Das finde ich schon sehr gut. Aber es wird dann wahrscheinlich, wenn RSV zurückgedrängt ist, wird es wieder eine andere Erkrankung geben, mit der wir uns befassen müssen.
Also
eine wird zurückgedrängt und die andere drängt sich vor.
Ein Vakuum, ne?
Ja. Vielleicht haben wir dann auch mehr Probleme mit Antibiotikaresistenzen. Das kann schon sein, dass die Antibiotika nicht mehr helfen.
Mhm.
Wir werden sehen.
Sie sehen ja ganz viele Kinder und Eltern und da sind bestimmt, weiß ich nicht, auch so tragische Fälle dabei, wo man Ja, da hat die Natur halt einfach irgendwie war irgendwas Unglückliches gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch oft Fälle gibt, wo sie sich ärgern über Eltern, weil irgendwie da vielleicht irgendwas fahrlässig oder falsch gemacht wurde. Gibt es denn irgendwas, was man jungen Eltern, was sie gerne Eltern auf den Weg geben möchten?
Also es sind ja zwei Fragen. Einmal, ob es Fälle gibt, die tragisch sind.
Sie wissen, wie ich meine. Also da wird einfach höhere Gewalt war, wo keiner was für kann.
Ja.
Oder gibt es sowas gar
nicht? Ich habe ja bei krebskranken Kindern gearbeitet und da muss ich sagen, da gibt es auch eine Erfolgsgeschichte, zum Beispiel die lymphatische Leukämie, die ganz früher absolut tödlich war, die jetzt eine hohe Heilungschance hat, über 80%, wo man natürlich den Weg mit Chemotherapie gehen muss und das ein schwerer Weg ist, aber wo man auch eine Heilungschance hat. Gibt es in der Kinderkrebsmedizin ganz viele auch Erfolgsgeschichten. Da sind die Aussichten und die Heilungschancen besser als im Erwachsenenalter. Das finde ich toll. Und was haben Sie jetzt gesagt? Die Eltern, was ich den Eltern mit auf den... Ja, also Eltern, ich finde, Eltern sind ja immer sehr besorgt und zu Recht besorgt, wenn ein Kind krank ist und sie wissen ja auch nicht, was sie erwartet. Aber mich hat so ein bisschen...
Das ist ja erstmal schön, wenn Sie erstmal feststellen, dass Eltern gut erstmal sehr besorgt sind. Selbst da bin ich mir ja nicht so sicher, ob das so immer so ist, aber...
Gibt auch welche, die nicht besorgt sind, aber die sind, glaube ich, eher selten. Und wenn die nicht so besorgt sind und das Kind schwer krank ist, muss man sich ja als Arzt doch überlegen, was mache ich, wenn? Also ich hatte einmal so einen Fall, wo ich schon nahe dran war, ein Großvater kam mit einem Kind mit Kopfschmerzen, schlechter Allgemeinzustand, Meningitis-Verdacht, in die Sprechstunde, in die Rettungsstelle hier in Oranienburg und hat gesagt, nun machen Sie mal, ich will gleich wieder nach Hause mitnehmen, das Kind. Und da dachte ich mir, oh Gott, der ist so schwer krank, der hat eine Meningitis, das sieht man schon. Der stirbt, wenn er den wieder mit nach Hause nimmt. Und für solche Fälle hat der Arzt natürlich auch Möglichkeiten, die man eigentlich nicht in Anspruch nehmen möchte, also vorübergehender Sorgerechtsentzug oder sowas. Und dann habe ich mir überlegt, ach nee, denk doch mal, das ist der Großvater, du musst die Eltern erreichen. Dann habe ich die Mutter angerufen und die hat gesagt, ja, bitte sofort alles machen, was notwendig ist. Und das war dann auch kein Problem. Oder war ich schon mal kurz davor zu sagen, stopp, ich muss hier was anderes unternehmen. Aber im Allgemeinen kann man doch die Eltern überzeugen. Und manchmal ist es auch so, dass die Eltern sagen, nein, ich gehe jetzt nach Hause, ich übernehme einen Teil der Verantwortung. Das ist ja auch kein Problem. Ich möchte nur den Eltern sagen, von ganz kleinen Kindern, also Neugeborenen, dass das gefährlich ist und manchmal auch ins Auge gehen kann und dass es auch schon ins Auge gegangen ist. Also dass die Kinder dann auch entweder behindert sind oder sterben, wenn man sich da falsch entscheidet. Wenn die Kinder größer sind und man hat ein gutes Gefühl für das Kind und man sagt, okay, der ist jetzt noch nicht ganz gesund, aber hier im Krankenhaus, also ich kann ja jederzeit wieder herkommen. Gut, da habe ich Verständnis dafür. Aber bei den Kleinen nicht so sehr.
Zweifel würde ja immer auf den Rat des Arztes hören.
Ja, aber das ist halt nicht immer so. Und Dr. Google sagt ja manchmal auch was anderes. Dr. Google beruhigt manchmal zu sehr und macht manchmal zu sehr schrecklich. Und früher konnte man ja als Arzt entscheiden, was trifft jetzt für diesen Patienten zu, was sage ich den Eltern? Jetzt müssen sie immer alles erzählen, weil
Ja, aber das finde ich ja gerade so schrecklich, dass wir uns alle irgendwie zutrauen, so mit ein bisschen zwei Begriffe googeln, da eine Diagnose für was auch immer zu machen und uns da selber eine Haltung zu erarbeiten.
Also es ist immer eine Vertrauenssache. Ich bin jetzt sogar so weit, dass wenn ich das Gefühl habe, die haben kein Vertrauen, dass ich dann sage, wenn Sie kein Vertrauen haben zu uns, ist es kein Problem. Wir bieten Ihnen an, wir telefonieren mit einem anderen Krankenhaus. Meistens wird das nicht in Anspruch genommen, aber wenn man denkt, man muss dem Kind irgendwie helfen und die Eltern haben kein Vertrauen und möchten nach Hause gehen, dann kann man das schon auch mal anbieten. Mhm. Vertrauen ist das Wichtigste. Und das ist natürlich auch nicht einfach so zu erringen, aber Patienten sind nun mal keine Kunden. Selbst wenn man Medizin studiert hat und über 40 Jahre in der Medizin gearbeitet hat, so wie ich, wird man immer noch mal überrascht von negativen Erscheinungen, erkrankungsmäßig. Negativ überrascht, dass man denkt, der hat das und das und dann hat er doch noch was Schlimmeres.
Man kann sie auch
trotz aller diagnostischen Möglichkeiten, die heutzutage schon da sind.
Gibt es eigentlich, also es gibt ja diese Klischee, dass die Eltern heute so ein bisschen Helikoptereltern sind und
gibt beide Extreme. Aber die Helikoptereltern, da gab es eine schöne Fernsehdokumentation dazu, da haben Kindergartenkinder erklärt gekriegt, was Helikoptereltern bedeuten. Wie findet ihr das, wenn Mama und Papa alles machen? Na, wir finden das blöd. Und dann haben sie so, wir wollen das alleine machen, natürlich. Und dann haben sie so Eltern gemalt mit so Propeller auf dem Kopf. Also, dass die Kinder jetzt alle zur Schule gefahren werden und so, das finde ich schon auch etwas übertrieben. Dass an manchen Schulen schon dran steht, also hier keine Autos mehr, dass sie schon vorher alles frei machen. Wir sind jeden Morgen 2 Kilometer zur Schule gelaufen und haben uns nichts dabei gedacht.
Ich auch noch.
Ja.
Im Jahr 70 und mein Schulweg war ein, ich weiß ja nicht, aber auf jeden Fall eine halbe Stunde Fußweg. Und
ja, war bei uns auch so. War da natürlich eine Gruppe, kein Kind ist da alleine gelaufen. Also
ja. Ist schon ein Trend, in dem sie auch war, auch so gegenüber Patienten oder Eltern von.
Ja, also ich finde, da gibt es ja auch ein Buch dazu. Ich weiß jetzt den Titel nicht, aber ist ja auch egal, ich mache ja keine Werbung für Bücher. Da war dann eine Extremsituation beschrieben von Helikoptereltern oder mittlerweile heißen die auch Rasenmähereltern, weil so vorher alles abpassiert, damit der Weg glatt ist. Und zwar ist die Mutter mit zum Vorstellungsgespräch gegangen und hat sich dann gewundert, dass der Sohn die Stelle nicht kriegt.
Ach, gut.
Das fand ich schon sehr extrem.
Hat 15 Jahre Hausaufgaben für ihn gemacht.
Also nicht nur den Pausenhof beobachtet, ob die auch Auslauf haben und der Lehrer Aufsicht führt.
Also sie würden wir einstellen, aber ihr Kind kann man nie brauchen.
Ja, naja. Jede Zeit hat so ihre Besonderheiten, würde ich sagen. Aber überbehütet sein trägt ja jetzt nicht gerade dazu bei, dass der Mensch sich entwickelt und selbstständig wird und selbstbewusst ist.
Ja.
Und das bevölkert dann wieder die Tagesklinik hier.
Ja. Aber so insgesamt machen sie sich jetzt nicht so Sorgen, habe ich jetzt das Gefühl. Also ihre Zeit hat.
Worüber denn?
Also sie sind ja ganz nah daran, irgendwie was verändert sich irgendwie mit Kindern, mit Eltern, mit.
Na doch, ich mache mir schon Sorgen. Also es ist im Vergleich zu früher, haben viel mehr Kinder so psychosomatische Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, haben schon früh depressive Tendenzen. Das finde ich schon sehr schlimm.
Also ich ahne, was das Problem ist. Also was ich überall sehe, was glaube ich ganz großes Problem von allen Altersgenerationen ist, und zwar der Bildschirm, den wir den ganzen Tag vor der Nase haben. Und teilweise wirklich schon Kleinstkinder, die, also ich bin immer erschreckt, wenn ich irgendwo, man ist im Restaurant oder irgendwo, und manche Kinder sind ja schon wirklich mit 3, 4 Jahren gar nicht in der Lage zu kommunizieren, zu interagieren.
Ja.
Weil sie nur noch vor dem Bildschirm sitzen irgendwie. Und der ist ja jetzt auch noch mobil tragbar. Und also das kann nicht gesund sein. Und ich verstehe auch Menschen nicht, die das zulassen. Also,
tja, muss man sich halt nicht mit den Kindern befassen.
Aber ich glaube, das ist ein Grund für Depressionen bei Kindern.
Ja, dass man nicht mehr gut kommunizieren kann oder gar nicht gewöhnt ist, das gar nicht gelernt hat. Dass man Emotionen nicht schwingen lassen kann.
Ja.
Sicher. Also da bin ich jetzt nicht der Experte dafür. Da müsste jetzt Kinderpsychiater, Kinderpsychologe noch interviewt werden. Aber so vom Eindruck her ist das schon ein Riesenproblem. Und
schon kleine, sehr kleine Kinder haben psychosomatische Probleme. Mehr als früher.
Mehr als früher.
Dann müsste ja irgendwas anders sein als früher.
Also die Anzahl der Kopfschmerzpatienten bei den Schulkindern ist enorm angestiegen. Dieses ADHS-Syndrom, das ist ja auch enorm angestiegen. Ich glaube schon, dass das was mit Reizüberflutung zu tun hat. Nicht nur, aber auf alle Fälle auch. Also das Extrembeispiel, was man ja manchmal sieht, das Kind hängt an der Mutterbrust, die Mutter schaut in den Fernseher und nebenbei noch aufs Handy. Ja, also es ist so die Interaktion ein bisschen, ja. Ich denke mal, die Kinder müssen mit den Medien aufwachsen, aber man muss ein gesundes Maß finden. Also wir sollen die nicht fernhalten, dass sie dann nachher überhaupt nicht mehr mitkommen in der Welt, aber man muss halt mit ihnen drüber sprechen und ein bisschen das Ganze eindämmen. Es gibt ja auch Statistiken, dass die Anzahl der Stunden vor Computer und Fernseher negativ korreliert mit der Lernleistung zum Beispiel, mit dem Schlaf auch, wie man schläft und wie man lernt.
Ja, wie ich finde, wenig überraschend.
Ist nicht überraschend, nein. Andererseits denken ja manche, wenn ich mir die Lektion im Fernsehen oder im Computer angucke, dann habe ich das alles gelernt und dann ist gut. Aber das ist halt nicht so. Die Kommunikation, die Interaktion, die Kontrolle, das fehlt ja dann alles. Mhm. Und Corona hat natürlich dem Ganzen dann noch das Häubchen aufgesetzt, dass die Störungen, die wir vorher schon hatten und den Bedarf für Kinder an psychologischer Unterstützung und so weiter, dass das jetzt nochmal der Bedarf enorm höher geworden ist. Und darum freue ich mich auch so sehr, dass wir jetzt eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie haben. Also für die, die große Probleme haben und nicht unbedingt stationär müssen, dass die Möglichkeit haben, hier in Oranienburg in der Tagesklinik, also die dürfen eine Behandlung genießen oder durchlaufen und können abends, nachts zu Hause sein. Das finde ich toll.
Ja, ganz neues Angebot. Da bin ich auch sehr beeindruckt. Übrigens für die Chronologie, wir haben heute den 4.12., also kurz nach dem ersten Advent 2024, und weil wir gerade über Corona gesprochen haben, merkt man eigentlich immer noch Nachwehen von der Krankheit Corona, sondern von dem, wie das unsere Gesellschaft verändert hat?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, die
haben es überstanden, ja.
Also sagen wir mal, in der Bahn setzt keiner mehr eine Maske auf. Ist eher die Ausnahme. Wir im Krankenhaus machen uns schon Gedanken, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, dass wir die Patienten, die aufgenommen werden, auch testen, dass wir die separieren könnten, wenn die das hätten. Die werden natürlich trotzdem aufgenommen, aber vielleicht für geplante Operationen nicht genommen, dass man da die Erkrankung abwartet und dass man vermeiden kann, dass Patienten, die Corona haben, mit den anderen zusammen im Zimmer liegen, dass die anderen das noch kriegen. Das machen wir schon. Aber es ist jetzt mehr gelassener Umgang sozusagen.
Wir leben damit.
Also wir als Ärzte setzen natürlich, wenn wir zum Patienten, gerne noch die FFP2-Maske auf, um uns zu schützen und um das auch nicht von Zimmer zu Zimmer zu tragen.
Hat ja auch nicht nur was mit Corona zu tun, ne?
Ja, ja.
Die macht ja auch so Sinn.
Genau. Wobei wir früher ziemlich unerschrocken waren, muss ich mal sagen. Und eher selten eine Maske aufgesetzt haben. Eigentlich nur, wenn wir selber erkältet waren und gearbeitet haben.
Ja.
Um die Patienten zu schützen.
Ja.
Ansonsten waren wir da relativ unerschrocken. Hat vielleicht unser Immunsystem ein bisschen stimuliert.
Mhm. Ich habe noch ein anderes Thema mit Ihnen. Also wir hatten es ja eingangs schon gesprochen. Und zwar das Netzwerk gesunde Kinder. Mhm. Man kann sagen, Sie haben das in Oberhavel mit aufgebaut, ne?
Ja, also es ist so gewesen, dass eine Mitarbeiterin, die jetzt noch in der Klinik in der Verwaltung arbeitet, im Ministerium war, im Gesundheitsministerium von Brandenburg und uns die Nachricht überbracht hat, da gibt es so ein Fördermittelprojekt, die wollen so ein Projekt aufmachen mit ehrenamtlicher Beratung für junge Familien, wollen wir uns da nicht beteiligen. Da hatten schon, ich glaube, die Spremberg-Lauchhammer und Eberswalde hatten schon so, drei verschiedene Krankenhäuser hatten schon so ein Pilotprojekt gemacht und wir haben dann später davon erfahren und haben uns dann beworben. Wir haben gedacht, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee.
Wann war das?
Das war 2007. Also wir haben unser Netzwerk 2008 eröffnet und 2007 haben wir uns darum Gedanken gemacht und haben überlegt, haben in Kitas nachgefragt, Kitas besichtigt, überlegt, wie wir das aufbauen könnten, ob es überhaupt genug ehrenamtliche Patinnen geben würde und haben ein Konzept erarbeitet und das Konzept haben wir dann beim Gesundheitsministerium eingereicht und dann gab es so ein Vorgespräch und dann ist das genehmigt worden und dann sind wir, ich glaube April 2008 haben wir gestartet mit dem Netzwerk Gesunde Kinder. Wir hatten damals so 20 freiwillige Patinnen, waren fast alles so ehemalige Profis, also Lehrerin, Erzieherin, Kinderkrankenschwester, also Betriebsärztin und so. Und später hat sich das dann erweitert, dass sozusagen aus allen Klassen und Schichten Leute gesagt haben, ja, wir wollen gerne mitmachen, wir wollen junge Familien beraten. Und dann hat sich das auch so entwickelt, dass wir so eine Art Curriculum, also so eine Art Ausbildung in Anführungsstrichen erarbeitet haben für die Paten, also so eine Art Mindestwissen, was wir gerne hätten, was vermittelt werden soll. Das ursprüngliche Ziel war ja, die Familien doch ermuntern, mehr an Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen teilzunehmen. Das war das ursprüngliche Ziel. Ja. Und dann war da so der Plan, zu jeder Vorsorgeuntersuchung, die ansteht, geht die Patin in die Familie und erklärt, warum das wichtig ist, nimmt ein kleines Patengeschenk mit, ein sinnvolles, also zum Beispiel einen Schlafsack zur Vermeidung des plötzlichen Kindstodes, hat einen Schlafsack als Geschenk oder eben später dann auch so verschiedene Unfallvermeidungssachen. Da gibt's so Sets, wie groß dürfen die Spielzeuge, in welchem Alter sein, damit sie nicht in der Luftröhre landen und so weiter. Also, oder für die Verkehrssicherheit Sachen. Ja, und ja, so ist das Netzwerk mit der Zeit gewachsen und wir haben ja so 120, 130 Patinnen gehabt. Und das in Oranienburg, wo es viele andere auch sehr gute Ehrenamtsprojekte gibt. Ne? Ich sage zum Beispiel die Grünen Damen, der Krankenhaushausbesuchsdienst, und sie haben ja hier viele, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber
in allen Bereichen, also
besser als ich. Und ich hatte anfangs irgendwie wirklich Bedenken, dass sich da welche finden, dass sich da genügend Patinnen finden, weil es ja schon so viele Ehrenamtsgeschichten gibt. Aber ich bin positiv überrascht worden.
Und das ist jetzt auch Oranienburg und Umgebung, ne?
Oranienburg, Landkreis Oberhavel. Ja, also es gibt's jetzt mittlerweile in ganz Brandenburg viele Netzwerke. Fast alle Landkreise sind erfasst oder mittlerweile schon alle. Aber wir waren bei den ersten. Ich glaube, wir waren die vierten oder fünften in ganz Brandenburg.
Und also ich kann auf jeden Fall von meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sagen, dass das ein Netzwerk ist, was fest etabliert. Das war, was man kennt in der Szene. Auch als Papa bin ich damit, also wir waren jetzt, war keine, weil wir sagen mal Klienten, aber wir sind damit auch in Ruhe gekommen und also das ist offenbar wirklich ein Bedarf, der den es gegeben hat und der angenommen wird.
Ja, ist ja auch so, dass junge Familien vielleicht nicht mehr so im Familienverband leben und mal eine kleine Frage haben, die sie jetzt nicht dem Arzt oder der Hebamme oder dem sonst wem stellen wollen, der Schwiegermutter oder die Schwiegermutter gar nicht da ist oder die.
Das ist ja nicht mehr so, als drei Generationen unter einem Dach. Das ist ja wirklich ein Thema.
Also ich muss zu dem Thema nochmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass das Land Brandenburg dieses Projekt ins Leben gerufen hat, dass die Kommune sich finanziell beteiligt, dass das Krankenhaus die Trägerschaft übernommen hat. Das ist schon ganz toll. Es gibt ja auch Netzwerke, wo das Krankenhaus nicht der Träger ist. Und man hat viele Synergien, also was jetzt Abrechnung, Büro und so. Man kann viel besser zusammenarbeiten und man lernt auch sozusagen die Kooperationspartner besser kennen. Man arbeitet dann auch im Landkreis nicht nur für die Eltern und für die Paten, sondern auch besser miteinander zusammen, weil man mehr miteinander zu tun hat und kann vieles auch auf dem kurzen Dienstweg einschätzen lernen und erledigen lernen.
Was für Eltern wollen Sie erreichen?
Alle. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot für alle. Natürlich will man immer gerne die erreichen, die vielleicht irgendeinen Bedarf haben, aber die, die den Bedarf haben, möchten sie ja auch nicht sagen, hier, ich bin bedürftig. Und darum ist es so, dass wir das Angebot für alle machen. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass einer, der jetzt sehr gebildet ist, sein Kind besser erzieht als der, der nicht so gebildet ist oder weniger Probleme hat. Und darum freue ich mich, dass wir auch so eine gute soziale Mischung haben in dem Netzwerk. Dass man jetzt nicht als Stigma hat, ach, du bist im Netzwerk, du bist bedürftig. Das soll gar nicht so sein. Es soll mehr so sein, dass die Familien entspannter bei der Erziehung ihrer Kinder umgehen können. Wir hatten ja zum Beispiel für die Eltern auch so nicht nur Beratung durch die Patin, sondern auch so ein bisschen Bildungsangebote wie Wege aus der Brüllfalle, der Erziehungsführerschein zum Beispiel und so weiter. Da gibt es auch viele Sachen, die man wirklich gut gebrauchen kann. Oder ein Erste-Hilfe-Kurs, was mache ich, wenn mein Kind nicht mehr atmet zum Beispiel. Ganz viele Sachen.
Okay, nämlich also ich habe zwei ganz dauerhafte Töchter. Die sind wirklich, ich kann mich nicht beschweren, die sind hervorragend gelungen. Aber Hannah war, also unsere Große, die war in den ersten zwei Monaten auch tatsächlich ein Schreikind gewesen.
Ja.
Und deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wie sehr man da auch an seine Grenzen kommt. Also es war wirklich eine Zeit zum Durchstand. Ich glaube, wir haben wirklich zwei Stunden die Nacht haben wir geschlafen und uns eigentlich nur abgewechselt und den ganzen Tag im Elefantenschritt irgendwie.
Ja, das haben sie sehr gut hingekriegt, ne? Wir haben ja jetzt vor kurzem nochmal die zweite Schüttelpuppe geschenkt gekriegt. Haben Sie davon schon mal was gehört? Oder Schüttel mich nicht Puppe? Es gibt so ein künstliches Baby.
Ich kann mir gerade unter vorstellen, aber erzählen Sie mal. Ja.
Wo man einen Knopf drückt, dann fängt das, ist sozusagen die Elektronik in Gang gesetzt. Und wenn man das Kind schüttelt, damit, dann schreit es erstmal, also das Kind schreit und man schüttelt, dass es ruhig wird. Soll man ja eigentlich nicht machen, aber viele können das dann nicht mehr hören und dann schütteln sie und dann leuchtet bei dieser Puppe leuchtet dann auf, wo im Kind die Venen im Gehirn abreißen können, wo es dann eine Hirnblutung geben kann, obwohl man in Anführungsstrichen nur geschüttelt hat. Also bitte nicht schütteln. Wir hatten das jetzt zum Gesundheitstag, auch dieses Schüttelbaby. Es ist uns gesponsert worden. Und da kann man den Eltern auch zeigen, dass es eigentlich wenig braucht, um so ein Kind irgendwie in eine schlechte Situation zu bringen. Und eigentlich muss man auch mehr propagieren, dass es normal ist, wenn ein Kind in den ersten 6 Wochen schreit. Und dass das wirklich eine harte Zeit auch für die Eltern ist. Im Babykalender steht ja immer alles anders. Und viele sind dann enttäuscht, dass es nicht so alles nur schön ist. Sie haben es ja eben gut beschrieben, hin und her tragen und kaum schlafen. Und dass man das auch aushalten muss und dass man dann auch sagen muss, das ist normal, dass du das nicht aushältst, leg das Kindchen an einen sicheren Ort, lass dir helfen, gib's jemand anderen mal und ruh dich auch mal aus, ja?
Ja.
Damit dem Kind nichts passiert.
Also wir waren dann wirklich nicht gefährdet, auch wenn wir wirklich an unsere Grenzen kamen, aber ich konnte zumindest nachvollziehen, wie sowas passieren kann, also dass Leute so dermaßen überfordert sind. Und wir waren dann auch zu zweit, ne? Also das ist ja nun auch nicht zwangsläufig irgendwo in solche Geschichten. Also da muss man echt aufpassen, ne? Dass man da nicht was kaputt macht, was man nicht mehr reparieren kann. Das sind dann auch Fälle, wo sie einen Ansprechpartner über das Netzwerk.
Ja, es gibt natürlich auch so, dass die Patin sich manchmal auch Sorgen macht und dass man das dann bespricht, dass man das mit den Eltern bespricht. Ja.
Geht man im Krankenhaus auf die Eltern zu oder gehen die Eltern auf sie zu? Also wie entsteht der Kontakt?
Zum Netzwerk Gesunde Kinder. Genau. Also verschieden. Also wir haben...
Also jeder ist erstmal angesprochen.
Jeder steht auch. Und zum Beispiel gibt es ganz viel Werbung im Bus. Wenn man in Oranienburg Bus fährt, kann man das lesen. Wir gehen über die Entbindungsstation, teilen kleine Flyer aus. Viel läuft jetzt natürlich, Gott sei Dank, auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Wir machen auch Pressemitteilungen und so läuft es eigentlich ganz gut. Es läuft hier im Landkreis besser als in manchen anderen Landkreisen, darf ich wohl sagen, weil wir immer noch ziemlich viele Paten haben.
Mhm.
Es ist ja nicht überall so leicht mit dem Ehrenamt.
Ja, muss man auch mal wirklich mal hoch.
Das darf man nicht genug oder kann man nicht genug betonen, dass das toll ist in Oranienburg und Umgebung, dass es so viel Ehrenamt gibt.
Also was
so viel Engagement von Bürgern.
Dass Leute wirklich Bedürfnis haben, um was zurückzugeben. Und also die Erfahrung ist auch wirklich, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch viel fitter und gesünder und glücklichere Menschen natürlich sind. Und
ja.
Ein Ministerpräsident, den habe ich mal, da war ich sogar eine Veranstaltung, wo wir zusammen waren, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kannst du ja beim Netzwerk gesunde Kinder gewesen
sein. Genau, das war vielleicht die Weihnachtsfeier.
War das, ne?
Wir machen für Paten ja solche Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Anerkennung des Ehrenamtes. Ja. Bei der Weihnachtsfeier war das.
Und da hat er jedenfalls sinngemäß gesagt, er hat die Erfahrung gemacht, da gibt zwei Arten von Rentnern. Also das sind natürlich ganz überdurchschnittlich viele Rentner, Ehrenamtliche, weil, sag mal, jemand in meiner Lebensphase ist meistens doch deutlich ausgefüllter. Mhm. Die eine Fraktion ist die sich das Kissen ins Fenster stellen und die andere ist die sich ehrenamtlich betätigen. Und wenn man 5 Jahre später guckt, dann sieht man die einen, die sehen jünger aus als zum Renteneintritt und die anderen sind 20 Jahre gealtert. Und da ist was dran. Also ich glaube ganz fest, dass ein Mensch braucht eine Aufgabe und braucht auch einen Lebenssinn und das ist ja nur was, wo man schöne Erfolgserlebnisse und menschlich Kontakt hat. Und
genau, entstehen ja auch neue Freundeskreise zwischen den Familien, den Paten, die Paten untereinander. Ja, ja.
Wenn man sich ehrenamtlich, also brauchen Sie eigentlich überhaupt noch neue Ehrenamtliche?
Ja, wir brauchen immer neue Paten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich Paten oder auch Paten melden.
Vermutlich in der Regel Frauen, aber Männer sind auch willkommen.
Männer sind herzlich willkommen. Wir haben manchmal doch einen Alibi-Bann, weiß gar nicht, im Moment haben wir, glaube ich, keinen. Aber wir hatten schon bis zu 3 Männer. Aber meistens sind es doch Frauen, die sich so engagieren wollen, gerne. Aber gerne auch Männer. Und man muss wissen, es ist nicht so ganz so leicht. Man muss erstmal eine kurze Ausbildung machen, ein Patencurriculum zu verschiedenen Themen, ob das jetzt Impfungen sind, Kinderkrankheiten, Kinderschutz, verschiedene Sachen werden einem gesagt. Oder was steht den Familien zu? Wie kann ich sie beraten? Oder wo kann ich sie hinschicken, wenn sie dieses oder jenes Problem haben? Da gibt es so verschiedene Sachen. Man hat das jetzt brandenburgweit vereinheitlicht und zum Teil kann man das auch online machen. Aber wir machen die Ausbildung meist hier in Oranienburg oder wir haben auch eine Außenstelle in Gransee, Zedenick, wo wir auf alle Fälle auch noch viele Paten brauchen. Ja. Und dann kriegt man eine Urkunde, entweder zum Sommerfest oder zur Weihnachtsfeier und wird ehrenamtlicher Pate. Und dann kriegt man eine Familie zugeteilt. Natürlich fragen wir die Familien, möchten sie lieber so jemanden jung oder mehr so ein Oma-Typ? Oder auch die Patin wird gefragt, welche Familie? Und das, ja, bis auf wenige Ausnahmen läuft es immer sehr gut. Mit der Zeit ist es dann so, dass das erste Jahr das intensivste ist, weil ja da auch das Kind ist neu. Es sind viele Vorsorgeuntersuchungen, wo es auch viel Gesprächsbedarf gibt.
Wie begleitet denn ein Paar deine?
Das läuft 3 Jahre lang, von 0 bis 3 Jahren. Und vor Corona hatten wir mal geplant, also mit wir meine ich jetzt den Arbeitskreis vom Netzwerk Gesunde Kinder und auch das Ministerium war ja dann, Gesundheitsministerium hat ja dann das Projekt über Herrn Baske an das Bildungsministerium abgegeben und da war dann vorgesehen, das Projekt zu erweitern auf 6 Jahre, weil manche sagen, ach ja, jetzt haben wir die so lange begleitet oder die Familien gesagt, kann denn die Patin nicht noch bis zur Schulzeit bleiben und so. Also das ist jetzt wieder im Gespräch, aber ob das aus finanziellen Gründen was wird oder nicht, wir sind gerade dabei, mal so wieder so ein Konzept zu erarbeiten. Wäre natürlich schön, wenn es dafür dann auch Mittel gibt. Also die Mittel werden dafür verwendet, dass die Paten auch ein bisschen Fahrgeld kriegen, wenn das jetzt nicht in Oranienburg, sondern ein bisschen weiter zu fahren ist zu der Familie, sollen sie ja nicht selber bezahlen. Ne?
Und ein Pate hat eine Familie?
Unterschiedlich, ganz nach Wunsch. Also manche haben auch 5 Familien, je nachdem wie gerne und wie viel sie machen wollen.
Ist ja aber dann auch keine Rundumbetreuung, ne? Also
es soll ja auch keine Rundumbetreuung sein. Es soll ja mehr so, es ist also auf alle Fälle kein Baby-Sitting-Dienst. Das muss ich auch nochmal betonen. Ja. Das ist mehr eine Beratung, eine wissende Freundin, die ich noch haben könnte. Ich muss nicht Mutter, Schwiegermutter, Kinderarzt fragen, sondern ich kann erstmal eine kleine Frage stellen oder mich erstmal austauschen. Wie ist es denn, ja, zu bestimmten Themen und Problemen. Und wenn man keine Probleme hat, kann man sich natürlich auch treffen und dann kriegt man, es gibt so ein Familienhandbuch, es ist entwickelt worden, immer welche Vorsorgeuntersuchungen, warum wird die gemacht, was wird da angeguckt, was soll das Kind schon können und warum ist das wichtig und warum ist die und die Impfung wichtig.
Und ich vermute, wenn man interessiert und sagt, das könnte was für mich sein, dann gehe ich auf die Homepage vom Netzwerk Gesunde Kinder und Oberhavel und da ist bestimmt ein Ansprechpartner, den man.
Genau, das ist Frau Zapp und Frau Schulz sind die Koordinatorinnen. Die kann man übers Krankenhaus auch einfach anrufen tagsüber unter 66 2037. Und dann kann man immer in Kontakt finden. Das Netzwerkbüro ist ja hier auf dem Krankenhausgelände. Da kann man einfach zur Rezeption gehen und sagen, ich möchte mal mich beim Netzwerk anmelden. Sagen Sie mir mal, wo das ist.
Und ich vermute, dass manche vielleicht darüber nachdenken. Es könnte vielleicht was für mich sein, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das kann. Was muss man da für Voraussetzungen mitbringen?
Tja, man sollte auf alle Fälle keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis.
Okay, ja.
Ansonsten sollte man ein bisschen Zeit und Offenheit mit sich bringen und eben bereit sein, vorher so eine kleine Ausbildung zu machen. Man kann natürlich auch erstmal gucken, ich gucke mir das erstmal an, mache diese Ausbildung und überlege mir das dann und springe dann wieder ab. Das geht auch. Also es ist ja eine freiwillige Sache. Und dann hat man ja auch den Kontakt zu den anderen Paten, die vielleicht auch dann zu diesen Weiterbildungen kommen. Also man erfährt Neues, man knüpft neue Kontakte und kann sich dann überlegen, ob man sich in der Lage fühlt, eine oder gern auch mehrere Familien zu beraten.
Und
das ist auf alle Fälle eine schöne Aufgabe.
Also es klingt danach auf jeden Fall. Und es klingt auch so, als ob diejenigen, die einmal Paten sind, das tendenziell auch relativ lange machen, ne? Oder ist es?
Es ist unterschiedlich. Manche haben ja gesundheitliche Gründe.
Ja, klar.
Manche ziehen weg. Aber es gibt auch welche, die sagen, na ja, jetzt im zweiten oder dritten Jahr habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Kontakt zu den Familien. Aber die allermeisten bleiben doch dabei. Und wir haben einige, die sind schon 15 Jahre dabei und 10 Jahre. Wir machen dann immer bei den Festen, die wir so machen, so Blumenstrauß und Anerkennungsurkunde, schon so lange dabei.
Ich glaube, nächste Woche ist schon wieder soweit, ne?
Ja, nächste Woche haben wir Weihnachtsfeier zur Anerkennung des Ehrenamtes im Oranienwerk. Und da werden auch wieder neue Patinnen beurkundet. Und ja, es findet auch immer großen Anklang. Da kommen ja manchmal 90 von diesen über 100 Paten zum Feiern. Das zeigt ja auch, dass sie gerne kommen. Ja, und das finde ich auch toll. Dass, dann kann man sich mit denen unterhalten, mal sehen, was es für Probleme gibt, was sie für Wünsche haben oder Fragen. Aber die wissen natürlich auch, dass sie sich jederzeit im Netzwerkbüro bei Frau Zapp und Frau Schulz melden können. Oder eben bei großen Problemen abends, nachts, am Wochenende beim Dienstarzt und natürlich gerne auch bei mir. Ich kriege dann manchmal eine E-Mail, ich habe die und die Frage, wie mache ich das, wie löse ich das? Da finden wir immer einen Weg.
Schön. Ich glaube, jetzt haben wir viel Werbung gemacht. Also das war jetzt wirklich die ausgesprochene Einladung an Eltern und auch an eventuelle Paten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so mit Hauptbedürfnis irgendwie, was wir halt hier mit auf dem Weg.
Genau, die Werbung für ehrenamtliche Paten. Patinnen können wir immer gut gebrauchen. Sehr gerne.
Frau Vorkung, ja, sind schon gut mit der Zeit fortgeschritten. Ich möchte mich herzlich bedanken. Gibt es noch irgendwas, was Sie mir mit auf den Weg geben wollen oder was Sie noch dieser breiten Öffentlichkeit, die wir ja da sagen wollen?
Also ich fühle mich wohl in Oranienburg, habe mich hier sehr wohl gefühlt, arbeite hier sehr gerne, vielleicht nicht mehr so lange. Und ja, danke Oranienburg.
Danke Frau Rockwell, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Und Ihnen wünsche ich auch alles Gute, ja, eine schöne Weihnachtszeit nicht mehr, aber wenn das ausgestrahlt wird, ist Weihnachten schon vorbei. Dann ein schönes Jahr 2025.
Danke gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.